wir sind zusammen, wir gehören zusammen und Gott ist in unserer Mitte. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und mit diesem Gott möchte ich noch reden. Lieber Vater, du bist hier. Und wir haben schon eine Menge gehört von deiner Art, wie du mit uns umgehst. Barmherzig, mitfühlend. Du bist der Gott allen Trostes, du bist der Vater der Barmherzigkeit und du kennst unsere Herzen heute Morgen. Möchte ich bitten, dass du uns berührst durch deinen Geist, durch dein Wort. Möchte dich bitten, dass du uns öffnest für deine Gegenwart und dass du einem jeden das gibst, was er braucht in seiner Lebenssituation. Amen. Als Jesus damals seinen Jüngern sagte, dass sie barmherzig sein sollen, dass wir barmherzig sein sollen, zeigte er mit seinem Leben und zeigte auch in diesen Worten dann das Herz des Vaters. Er macht deutlich, ihr habt einen Vater im Himmel und dessen Herz schlägt für euch. Er ist barmherzig. Er hat ein Herz voller Liebe für Menschen, deren Herz angefüllt ist mit allem möglichen Müll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass euer Leben so vollgestopft ist mit vielen Dingen, die euch umtreiben, sodass es euch fast die Luft zum Atmen nimmt. Sorgen, Nöte. Dann gibt es aber auch Leute, die haben sehr zerbrechliche Herzen. Da sind Risse drin, da sind Sprünge drin und da ist vieles rausgeflossen, da ist Leere. Und Gott sagt dir heute Morgen, dass er da ist, um dein Herz zu heilen und es zu füllen mit seiner Gegenwart. Und dann sind wir fähig, wenn wir das zulassen, dann sind wir fähig, das zu leben, was unser Leitwort für dieses Jahr uns sagt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das heißt, geht jetzt mit den anderen Menschen genauso um, wie ihr es erlebt habt, dass Gott mit euch umgeht. Ich buchstabiere diese Jahreslosung in diesem Jahr sehr intensiv durch und ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich stecke immer noch in diesem Part, wie euer Vater barmherzig ist. Das heißt, die Größe der Barmherzigkeit Gottes ist mir noch so wenig bewusst, obwohl, wie Toni das gerade sagte, die Bibel voll ist von Barmherzigkeit, auch von diesem Begriff. Aber die Größe, die Tiefe, die Weite der Barmherzigkeit Gottes zu erfassen und die Bereitschaft, sich von dieser Barmherzigkeit ergreifen zu lassen, da merke ich, dass es da noch mangelt. Und so bin ich noch auf dem Weg. Und letzte Woche bin ich auf dieses Lied gestoßen, das ihr gerade gehört habt. Groß ist seine Barmherzigkeit. Und das hat mich bewegt, weil es mit meiner Biografie sehr stark übereinstimmt. Ich könnte jeden Satz, jedes Wort dieses Liedes von ganzem Herzen nachsprechen. Wenn es um Zerbrechlichkeit geht und Vergänglichkeit, gerade in meiner Covid-Erkrankung, hat man Momente, die nicht alltäglich sind. Und das ist gut so. Aber auch solche Momente können gut sein, weil deutlich wird, was ist das Leben, was zählt wirklich im Leben. Es ist ein Lied, das man mitsingen kann. Und vielleicht etabliert sich das auch in unserer Gemeinde einmal, dass wir dieses Lied gerne singen. Gerade auch von diesem Jahr 2021 her. Ich möchte dieses Lied ein wenig mit uns mal durchgehen. Ich lese nochmal die erste Strophe. Groß ist deine Barmherzigkeit, die über allem steht und die in unserer Zerbrechlichkeit doch täglich mit uns geht. Wie in Freude, so im Leid. Wie im Glück, so auch in Einsamkeit. Selbst im Schmerz unserer Vergänglichkeit bist du doch niemals weit. Groß ist deine Barmherzigkeit, die über allem steht. So kann nur einer schreiben, der das erlebt hat. Und der das geschrieben hat, hat das erlebt. Das ist Arne Kopfermann, einer von denen, die unsere Lobpreiskultur in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt haben. Arne hat über 600 Lieder getextet, komponiert. Wir singen viele seiner Lieder. Und er hatte 2014 einen tragischen Unfall. Er ist auf eine Vorfahrtstraße gefahren. Die Sonne blendete, er hat einen Wagen nicht gesehen. Und es kam zum Zusammenstoß, bei dem seine Tochter Sarah mit 10 Jahren tödlich verunglückte. Ich glaube, dass wir das nicht wirklich ermessen können in der Tiefe. Ein Kind zu verlieren, manche von euch kennen das, ist schon viel und schwer. Aber sich dann vielleicht noch die Schuld geben zu müssen und zu sagen, ich bin daran mitbeteiligt und mitschuldig, kann unermesslich schwer sein. Arne hat diese Dinge durchlitten, durchgearbeitet. Er ist ja groß geworden in einer sogenannten charismatisch geprägten Gemeindekultur, wo man auch ganz schnell geneigt ist zu sagen, du musst nur richtig glauben. Und dann geht das. Und wo Arne immer wieder deutlich machte, er hat ja viele Interviews gegeben in der letzten Zeit, dass das eben nicht so einfach ist. Und er viele Sätze, Glaubenssätze neu durchbuchstabieren musste. Und es hat ihn verändert. Nicht nur der Tod seiner Tochter, sondern auch in diesen Tiefen zu erleben, Gott ist da, das, was dieses Lied aussagt. Gott ist da in seiner Barmherzigkeit und steht über all dem an Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit. Sein Leben hat sich verändert, seine Lieder haben sich verändert, so eins zum Beispiel. Das ist nicht immer so sichtbar, wenn man drin steckt in solchen Situationen, dass Gott da ist. Es ist nicht immer fühlbar, ist auch nicht immer erfahrbar, dass Gott barmherzig ist. Aber wenn wir hineinschauen in die Bibel, dann können wir sehen, das ist nicht neu. Das sind wir nicht die Ersten, wenn wir das so erleben. Nehmen wir einmal den Hiob. Ihr kennt den Hiob, ne? Wir sind ja hier die Bibeltreuen und die Bibelfesten. Dieser Mann, der eigentlich auf den Gott stolz war, der alles richtig gemacht hat. Und im Gespräch mit dem Satan verweist Gott auf den Hiob und sagt, schau dir den an, es ist keiner wie er. Aber dann hat Gott es zugelassen, dass er seinen ganzen Besitz verlor und er war reich. Den ganzen. Und Gott hat es zugelassen, dass er alle seine Kinder verlor. Söhne wie Töchter auf einem Tag. Und Gott hat es zugelassen, dass er seine Gesundheit verlor. Dass er die Unterstützung seiner Frau verlor in seinem Elend. Und am Ende die Unterstützung seiner Freunde. Und dann im Gespräch mit Gott, dann hat er auch den Eindruck, auch Gott ist gegen ihn. Und dann sitzt er auf diesem Aschenhaufen, übersät mit Geschwüren und kratzt sich mit einer Scherbe. Sieht das nach Barmherzigkeit Gottes aus? Wenn wir hineinschauen in den Jakobusbrief, lesen wir, ihr kennt die Geduld Hiobs. Und ihr wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Oder wie es in der Luther heißt, denn der Herr ist barmherzig und der ist ein Erbarmer. Jetzt nimm dir nochmal diese Geschichte von Hiob. Also ich hätte diese Geschichte jetzt nicht als Beispielgeschichte genommen, um zu sagen, und Gott ist der Erbarmer. Wir würden heute in unserer Kultur sagen, Gott, wie kannst du das zulassen? Aber Jakobus sagt, schaut euch das Ende an. Und wie war es denn dann am Ende? Am Ende musst ihr entdecken, Gott ist da. Da, wo Hiob war, auf dem Aschenhaufen. Und dann sagt ihr diesem Gott, von früher habe ich nur von Hörensagen von dir vernommen. Ja, ich kannte dich, aber vielleicht nur, was andere über dich gesagt haben. Was andere mit dir erlebt haben. Aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Leute, Krisen, Zerbruch, das Erleben von Vergänglichkeit sind die großen Chancen, diesen Gott ganz anders zu erleben, in einer ganz neuen Tiefe. Und man muss sich wirklich fragen, in anderen Momenten lebt unser Glaube vielleicht nur vom Hörensagen? Lebt unser Glaube nur von dem, was andere über Gott sagen und geschrieben und gesungen haben? Dann trägt das nicht wirklich durch in den Krisen unseres Lebens. Ich möchte euch ermutigen, lasst euch auf diesen Gott ein, der sagt, ich bin dein Erbarmer und ich möchte deinem Leben eine ganz neue Tiefe verleihen. Ja, am Ende wird dann deutlich, manchmal vielleicht erst in der Ewigkeit, groß ist seine Barmherzigkeit. Vielleicht eine andere Geschichte an dieser Stelle, die ich noch nachschieben möchte, Klagelieder. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Buch der Klagelieder gar nicht so gut. Da wird so viel Elend drin geschrieben. Jerusalem unter der Belagerung der Babylonier und ganz grausame Dinge passieren. Frauen, Mütter essen ihre Kinder. Möchte ich mir nicht vorstellen. Aber es zeigt etwas von dieser Dramatik, von dieser Verzweiflung. Ja, und Gott hat das mit in seiner Hand. Es ist Gottes erzieherisches Handeln, weil er sagt, ich liebe mein Volk so sehr, ich möchte nicht, dass sie verloren gehen. Und er möchte sie zu sich ziehen, an sein Herz ziehen. Und sie haben das Reden nicht gehört von seinen Propheten. Sie haben die Zeichen nicht gesehen seiner Liebe. Und so hat er sie unter Druck gebracht, um sie wach zu machen für seine Gegenwart. Und Jeremia hat ein Klagelied rausgemacht. An einer Stelle schreibt er in Kapitel 3, auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten. Also auch in diesem Leid hat Jeremia sich diesen Blick bewahrt. Er war auch Leid erprobt, muss man sagen, wenn man seine Geschichte kennt. Er sagt, Gott ist da und er erbarmt sich am Ende doch wieder über uns, weil seine Liebe da ist, weil seine Liebe so groß ist. Und er macht nochmal deutlich, in Hoffnung für alle heißt es, das Leid seiner Kinder schmerzt ihn auch selbst. Also Gott ist da nicht unberührt und macht jetzt irgendwas, erzieherisches Handeln. Sondern dieses Leid, was manchmal notwendig ist, auch um wach zu werden. Gott selber als unser Vater leidet mit. Ich habe mich gefragt, kenne ich Gott? Kenne ich seine Schmerzen? Hast du mal darüber nachgedacht, welche Schmerzen Gott empfindet? Vielleicht im Blick über dein Leben? Groß ist seine Barmherzigkeit. Ich habe den Eindruck, von dieser Größe seiner Barmherzigkeit kenne ich zu wenig und ich vermute, manch einer von uns zu wenig. Vielleicht haben wir uns auch weiter von ihm entfernt, wie die Leute in Jerusalem. Aber, glaube ich, Professor Eckstein hat das immer wieder so schön gesagt, und wenn du 1000 Schritte von Gott weggegangen bist, es braucht nur einen Schritt, um wieder in seinen Armen zu sein. Gott ist da, wo du bist. Nehmen wir mal die zweite Strophe. Groß ist deine Barmherzigkeit, die Wert und Würde gibt und die trotz unserer Bedürftigkeit doch ohne Maßen liebt. Denn sie nimmt sich unserer an, wie es nur die reine Liebe kann. Füllt die Herzen neu mit Zuversicht, die Dunkelheit mit Licht. Groß ist deine Barmherzigkeit, die Wert und Würde gibt. Ja, es gibt Zerbrochenheit. Und unser Leben hat Risse, denn wir sind zerbrechlicher, als wir denken. Und wir gestehen uns das selber manchmal nicht ein und schon mal gar nicht gegenüber anderen. Da wollen wir heil dastehen. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, wie es manchmal scheint. Und Arne, ich habe eines seiner Interviews gehört, die Tage, gebraucht an dieser Stelle ein Bild, das mir auch nochmal neu eindrücklich wurde. Ich habe das schon mal selber verwendet an irgendeiner Stelle. Von einem chinesischen Kaiser, vielleicht 15. Jahrhundert, der wusste selber auch nicht so genau. Ein Kaiser in China, der ein ganz wertvolles Gefäß hatte, das ihm runtergefallen ist und es zerbrach. Sagen wir, es war eine Vase. Chinesische, wertvolle Vase. Und dann hat er seine Kunsthandwerker zusammengerufen und hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr alles dran setzt, um diese Vase wieder heil zu machen, ganz zu machen. Und wenn wir beide diesen Auftrag gegeben hätten, ich würde sagen, wir hätten gesagt, das Ding muss wieder so aussehen wie vorher. Da dürfen wir keine Risse mehr sehen. Das stellen wir uns runter vor und da heil werden, ne? Alles blank poliert, wieder so wie vorher und vielleicht sogar noch besser. Aber dieser Kaiser hat gesagt, nein, Ich möchte, dass diese Risse hinterher sichtbar sind. Aber dass er ein Kunstwerk daraus macht. Dass er diese Risse füllt mit Silber, mit Gold, mit anderen wertvollen Materialien. Daraus wurde eine Kunst, Kintsugi-Kunst. Gefäße, Vasen, Töpfe, die zerbrochen sind, wieder zusammenzufügen. Und ihr seht die ganzen Risse hier, ausgefüllt mit Gold, wertvoll. Groß ist seine Barmherzigkeit, die Wert und Würde gibt und die trotz unserer Bedürftigkeit doch ohne Maßen liebt. Ich denke, dieses Bild kann man gut gebrauchen als Bild dafür, wie Gott die Herzen seiner Kinder heilt. Das sind Kintsugi-Herzen am Ende. Das heißt, diese Zerbrechlichkeit, diese Zerbrochenheit, diese Risse, die uns das Leben herbeigefügt haben, die Sünde beigeführt hat. Gott nimmt sich unserer an und füllt diese Risse aus mit seiner Gegenwart. Mit dem Gold seiner Liebe, mit dem Gold seiner Gnade. Apostel Paulus ist für mich da ein Beispiel, der ja Gemeinde Jesu verfolgt hat, der Christen misshandelt hat, der mit dafür sorgte, dass Christen starben. Er war ein Mörder. Und dann in der Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen vor Damaskus, da zerbricht er. Und dann wird er heil in seinem Herzen. Und zeitlebens waren diese Risse spürbar. Paulus sagt an einer Stelle, ich bin der Größte unter den Sündern, damit ihr merkt, wie groß das Erbarmen Gottes ist. Aber ich glaube, nur solche Menschen, die geheilte Kintsugi-Herzen haben, werden Barmherzigkeit leben können. Arne hat auch sogar ein Lied geschrieben mit dem Titel Kintsugi-Herz. Da heißt es in dem Chorus, Kintsugi-Herz, ich fülle die Risse aus mit Gold. Kintsugi-Herz, du bist geliebt, du bist gewollt. Kintsugi-Herz, ich behüte dich wie ein Juwel, denn du bedeutest mir so viel. Kintsugi-Herz. Lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich glaube, wir müssen viele Dinge neu denken. Und das Jahr 2021 ist eine gute Chance dafür. Ich möchte das Zweite noch mal kurz angehen, in dieser Strophe 2. Denn sie nimmt sich, diese Liebe, diese Barmherzigkeit nimmt sich unserer an, wie es nur die reine Liebe kann. Füllt die Herzen neu mit Zuversicht, die Dunkelheit mit Licht. Also an dieser Stelle sind wir getaktet so nach dem Motto, okay, ich habe Zerbruch, ich komme zu Gott und Gott will mich heilen. Und jetzt heilt er mich, und das bitte schnell. Damit schnell wieder das Licht ins Dunkle kommt und ich schnell wieder mit Zuversicht nach vorne gehen kann. Ne? Du musst nur glauben. Gott hat ja gesagt, er will es machen. Dann wird das auch passieren. Wie, du bist immer noch nicht so weit? Nehmt die Leute mit Trauer über ihre Kinder. Ich selber war sehr unbarmherzig, dass ich sage, das kann doch wohl nicht sein, dass sie nach 2, 3 Jahren immer noch solche Risse und Löcher haben. Weil wir ja oft meinen, das müsste so schnell gehen. Weil wir manchmal auch vielleicht geneigt sind zu meinen, wir könnten Gott Druck machen, weil wir doch die Bibel gelesen haben, weil wir doch glauben und weil wir doch beten. Und nicht nur ich bete, sondern die ganze Gemeinde betet. Das muss doch passieren. Ich habe das gemerkt in meiner Corona-Erkrankung, wie viele Leute gebetet haben. Dafür bin ich dankbar. Aber wie schnell manche auch nachgefragt hat, und wie geht's? Na, jetzt besser? Und wenn ich dann geschrieben habe, nein, war förmlich in den Sätzen, die dann kamen, die Enttäuschung zu spüren. Warum? Gott hat nicht versprochen, alles so ganz schnell zu machen. Arne hat das selber durchlitten und da haben mir seine Berichte eigentlich geholfen, auch das Ding, das nochmal neu einzuordnen. Obwohl er sagt, als Lobpreisleiter, als Lobpreistexter, wo er sagte, wir haben ein Buch der Lieder, die Psalmen, die über 60 Klagepsalmen haben. Aber diese Psalmen fallen in der Lobpreisliteratur fast weg. Aber sie haben ihre Berechtigung, diese Zeiten, in denen Gott heilen will, braucht es manchmal Zeit, mehr Zeit, als uns das lieb ist. Denn wir müssen uns diesen Rissen stellen. Gott möchte, dass wir diese Risse wahrnehmen, die er dann heilt. Und das braucht Zeit. Nehmen wir mal, wir gehen ja wieder darauf zu, wir haben, glaube ich, heute den ersten Sonntag in der Passionszeit. Als Jesus am Karfreitag litt und starb, da sind wir danach schon fast wieder bei Ostern. Auferstehung, der Herr lebt. Aber dass da noch ein Tag dazwischen liegt, der Karsamstag, das lassen wir oft weg. dass Jesus einen ganzen Tag, eine ganze Nacht bei den Toten ist. Da, wo der lebendige Gott eigentlich nicht hingehört. Das übergehen wir lieber. Wir möchten lieber direkt bei Ostern sein. Aber auch da macht Gott deutlich, ich bin da, selbst im Reich der Toten. Um deutlich zu machen, ich bin da, wo du bist. Ja, und manchmal braucht es Zeit. Ich glaube, Jeremia, wir hatten ihn jetzt hier in Kapitel 3, 32, nehmen wir einige andere Verse von ihm, wo deutlich wird, er hat Hoffnung, aber ich glaube eben nicht, dass er so schnell an dem Punkt war. Er schreibt, aber eine Hoffnung bleibt mir doch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Denn der Herr ist alles, was ich brauche. Um dahin zu kommen, braucht es manchmal Tiefe, manchmal Dunkelheit. Um zu erkennen, Gegenwart Gottes ist besser als alles andere. Wir wollen schnell die Umstände ändern. Und Gott ist heute Morgen hier, um dir zu sagen, ich möchte dein Herz ändern. Setz dich mit deinen Rissen auseinander und lass mich ran. Nehmen wir noch die dritte Strophe. Groß ist deine Barmherzigkeit. Sie trägt auch im Gericht. Wenn Gott am Ende der Erdenzeit sein letztes Urteil spricht, steht sie sicher für uns ein. Deine Liebe wäscht die Herzen rein. Es gibt nichts, was uns noch trennen kann. Nimmst du dich unser an. Groß ist deine Barmherzigkeit. Sie trägt uns auch im Gericht. Also da kommt der Blick weit nach vorne. Wie ist das mit dem Ende? Und wenn ich hineinschaue in den Römerbrief von diesem Paulus lese, wie er das so erlebt hat, dann wird deutlich, wie er in diesem Brief aufzeigt, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott, dass wir alle zerbrochen sind, ärmer dran sind, als wir denken. Und er nimmt dann die Gruppe der Heiden, der Nationen, die meinen, sie sind aufgeklärt und reif, und macht deutlich, ihr seid zerbrochen, ihr habt das Leben verloren. Und dann nimmt er die fromm polierten Juden, die meinten, sie wären ja so richtig. Und er muss auch ihnen deutlich machen, da ist keiner von euch wirklich nach Gott fragt. Und dann macht er deutlich, dass Gott trotzdem uns in unserer Zerbrechlichkeit und Zerbrochenheit liebt. Und dass er gekommen ist, um zu sterben. Für uns, weil er uns liebt. Und dann kommen solche Sätze, die auch hier in dieser Liedstrophe deutlich werden, in Römer 8, wo es dann heißt, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Da ist keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Andere Übersetzung. Und das spricht nicht nur vom Heute, dass wir heute befreit sind, weil wir ja heute glauben. Und wie ist das morgen? Und wie ist das in der Ewigkeit? Nein, sagt Paulus, wenn du Barmherzigkeit Gottes erlebt hast in dieser Tiefe, wenn du zu ihm gehörst, sein Kind bist, gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Ich glaube, das ist uns auch oft zu wenig bewusst. Manchmal hast du vielleicht auch eine ganz andere Theologie. Aber ich glaube zutiefst, dass du bereits der Gewinner des ewigen Lebens bist. Aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und das macht er dann nochmal in diesem Kapitel 8 deutlich, wo er sagt, ja, wer will uns denn jetzt noch anklagen? Gott ist hier, der gerecht macht. Jesus ist hier, der für uns eintritt. Wer will uns trennen von seiner Liebe? Keiner kann das. Nichts und niemand. So groß ist seine Barmherzigkeit. Wenn du darin ruhst, wenn du dich daran freust, kommt Heil und Heilung in dein Leben und du wirst fähig, in dieser Welt, in deinem Alltag anders zu leben. Das Letzte sage ich euch nur noch, weil die Zeit ist so gut wie um. Aber ich will es trotzdem nachschieben, weil ich bin, glaube ich, erst in 4 Wochen wieder dran und dann haben wir schon Passionszeit oder fast Osterzeit. Aber wir machen da weiter. Wir haben jetzt über Barmherzigkeit Gottes so ein wenig nachgedacht. Und Paulus kommt in Römer 12 zu dem Satz, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Aber wenn ich das jetzt erkenne und wenn ich das jetzt für mich annehme, hat das Folgen. Und er sagt, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das Ganze fußt auf dem Erleben der Barmherzigkeit Gottes. Das Erleben, dass du ein Kintsugi-Herz empfangen hast, wo er die Risse durch das Gold seiner Liebe und Gnade ausfüllt. Und dann sind Menschen dankbar, dass sie bereit sind, ihr Leben Gott auszuliefern. Und dann werden sie erleben, dass das von innen nach außen auch Veränderung bewirkt. Ich habe vor einer Woche, als wir das Abendmahl miteinander gefeiert haben, euch kurz so ein wenig durch die Stiftshütte geführt, ne? Dass Jesus für uns gestorben ist, Brandopferaltar, das Waschbecken, dann geht's rein ins Heiligtum. Und von diesem Bilde her wird ja deutlich, da wo Gott wohnte, dieses Symbol, hier wohnt Gott in eurer Mitte, das sieht schön aus, Gold überzogen, toll. Aber jetzt sagt Gott, ich wohne nicht mehr in Häusern. Ich wohne durch den Glauben in den Herzen von Menschen. Euer Körper, wenn ihr zu Jesus gehört, ist ein Tempel des Heiligen Geistes, in dem Gott wohnt. Und das ist nicht Gold überzogen. Das Gold, das wir vielleicht mit uns rumschleppen, das ist das Gold, was durch die Risse unseres Lebens hineingefugt wurde, durch den Heiligen Geist. Und diese Menschen, die jetzt bewohnt sind von Gott, deren Körper, deren Leben Gott gehört und sie dankbar darüber sind, geborgen zu sein in dem Erbarmen dieses Gottes. Diese Menschen werden sich diesem Gott zur Verfügung stellen. Nicht, weil sie dadurch irgendwelche Mittel gedrückt und gezwungen werden, sondern weil es die Dankbarkeit, die Liebe in ihnen bewirkt. Es motiviert sie, in dieser Welt anders zu leben, Gott zu dienen. Nehmen wir den nächsten Vers noch. Und so richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und es vollkommen ist. Also ich glaube, das habe ich in den letzten Monaten, auch in den letzten anderthalb bis zwei Jahren wirklich erlebt, wie viel mein Denken sich ändern musste. Über Gott, über mich, über diese Welt. Und ich glaube zutiefst nicht, dass ich der Einzige bin hier unter uns, der das braucht. Und ich möchte euch einladen, ich möchte euch ermutigen, lasst Gott an euer Herz. Es ist nicht, dass du dir jetzt irgendwas scheinen musst. Wir versuchen immer gut dazustehen. Nein, du darfst dich zu deinen Rissen deines Lebens stellen. Lass Gott dran und sie werden schön. Weil seine Gnade sie ausfüllt. Und dann wird sich etwas tun. Das ist Kapitel 12, wenn ihr es jetzt lest. Ich sage nur noch mal so ein paar Punkte, die mir wichtig wurden. Neudenken über Gott haben wir jetzt gemacht, aber das ist nur angerissen. In den ersten Versen von Kapitel 12 macht er deutlich, lernt neu zu denken über euch selber. Er gebraucht das Wort in meiner Bibelübersetzung, nüchterne Selbsteinschätzung. Also denk nicht zu gering von dir, denk nicht zu hoch von dir. Wir müssen lernen, neu über uns zu denken, angemessen zu denken. Will ich nicht vertiefen. Neu denken über unseren Platz in der Gemeinde Jesu. Das ist das, was er dann ausfüllt. Ihr habt Gaben bekommen. Geht herzlich miteinander um. Dient einander. Empfindsam. Wie viel Unempfindsamkeit haben wir in den letzten Jahren oft gelebt? Mit Erwartungshaltungen an anderen. Da bitte ich euch um Vergebung. Da bin ich mit drin. Ich kann mich noch erinnern, ein lieber Freund hält mir das manchmal scherzhaft vor, wie ich dann hier vorne gestanden habe und gesagt, wie oft soll ich euch das noch sagen? Ne? Tut mir leid, ich muss mich dafür auch schämen. Keine Spur von Barmherzigkeit. Das machst du nicht mit Druck irgendwo hin. Aber wenn du Liebe, diese dennoch Liebe Gottes erfährst, sein liebendes Herz siehst und es dich berührt, dann kommt ein neuer Ton. Und ihr wisst, zerbrochene Herzen, auch so mit dem Haarriss, gerissene Gläser, wenn du die anklingst, sie haben kein Klingen. Aber Gott sagt, wenn mein Gold, das Gold meiner Gnade da reinkommt, du klingst wieder. Also, und das soll dann zum Tragen kommen, auch in der Gemeinde. Wir werden anders miteinander umgehen. Und Kapitel 12 hat auch ein Kapitel, wo er sagt, denkt neu über euren Platz in der Gesellschaft. Wir merken, wie Christen gerade jetzt in dieser Corona-Zeit unterschiedlich die Staatsgewalt bewerten. Wie auch immer, aber wir haben eine klare Ansage, wie wir ihnen begegnen sollen, dass wir sie segnen sollen, dass wir ihnen dienen sollen, auf dem Grund der Barmherzigkeit Gottes. Das ist eine total spannende Geschichte und ich denke, wir werden in diesem Jahr uns da noch dran begeben. Und ich möchte euch erstmal ermutigen, bleibt bei dem ersten Punkt. nicht unser Denken und Handeln wird sich verändern. Es geht um Barmherzigkeit. Und nehmt nur vielleicht das mit. Wir haben dieses Bild von der Jahreslosung ja im Zoom immer wieder gehabt, auch heute Morgen hier. Da ist so ein blank poliertes Herz in der Hand. Aber ich glaube nicht mehr, dass es das sein muss und dass das gut ist. Es müssen Kintsugi-Herzen sein. Und mein Herz ist so. Sehr viel Zerbruch, aber wo Gnade durchschimmert. Und das gibt mir ein wenig Hoffnung, dass vielleicht das ist, was diese Welt braucht. Was auch die Christen brauchen, die mit ihrer Lobpreiskultur, das finde ich ja gerade stark, dass Arne, einer der führenden Leiter dieser Bewegung, sagt, wo man in Superlativen singt über Gott, aber dann auch in Superlativen singt über seine Nachfolge. Und das ist dann nicht mehr echt. Lasst uns echt werden. Lasst uns neu denken über Gott, über uns, über unseren Platz auch in dieser Gemeinde und unseren Platz als Gemeinde in dieser Gesellschaft. Ich möchte mit Gott noch reden. Und lieber Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine ausdauernde, standfeste, treu bleibende Liebe, dass du uns nicht lässt. Ich danke dir dafür, dass das Wahrheit ist, da wo wir sind, auch selbst wenn wir 1000 Schritte von dir weggegangen sind, da bist du und es braucht nur einen Schritt zurück zu dir. Herr, hilf uns, dass wir diesen Schritt gehen und uns wieder neu einlassen auf deine Barmherzigkeit. Amen. Wir hören doch auf ein Segenslied. Lasst euch einfach segnen. Gott ist für dich.